Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namassami. Ich habe mir gedacht, etwas zu sprechen über den Aspekt der Einstellung oder wir haben im achtfachen Pfad, den der Buddha uns gegeben hat, den zweiten Aspekt, das ist die rechte Gesinnung, so wird es ausgedrückt, oder manchmal auch die rechte Intention. Und das ist ein ganz interessanter Bereich, weil es darum geht, also zu schauen, mit welcher Grundhaltung, mit welcher Grundeinstellung gehen wir auf die Welt los, sozusagen. Theravada, also unsere Tradition, ist dann immer schön übersichtlich. Da hat man dann also drei Aspekte schön aufgezählt. Das erste ist also der Aspekt der Entsagung, und dann der Aspekt des Wohlwollens und der Aspekt des Mitgefühls. Diese drei Dinge kommen da zusammen, wenn es um also die rechte Gesinnung geht. Und natürlich in den verschiedenen Lehren tauchen diese Begriffe immer wieder auf, werden in verschiedenen Zusammenhängen dargestellt, aber ich denke, nichtsdestotrotz, es bleibt uns überlassen, diese Dinge für unsere eigene Praxis auch aufzuschlüsseln. Ne? Wie steht es mit unserer Gesinnung? Und was verstehen wir zum Beispiel ganz konkret unter entsagender Gesinnung? Ne? Manche Menschen mögen das Wort überhaupt nicht. Wenn sie schon das Wort Entsagung hören, dann kriegen sie schon zu viel. Weil es auf etwas hindeutet, was sie etwas vielleicht aufgeben sollen oder weggeben sollen oder auf etwas verzichten sollen, was sie nicht wollen. Ja. Irgendwie hat man so vielleicht das Gefühl, da will einem jemand was wegnehmen. Der Buddha will mir was wegnehmen. Ich möchte aber lieber, dass der Buddha mir was gibt. Ich möchte lieber ein Geschenk empfangen vom Buddha, als dass er mir was wegnimmt. Das ist wirklich, was ich gerne hätte. Ganz interessant, ich erinnere mich an jemanden, der sprach über, das war irgendwie eine Messe, eine Buchmesse oder so, und da ging es darum, das Thema Ethik. Ganz allgemein, nicht nur im Buddhismus, sondern überhaupt in der Gesellschaft, in den verschiedenen Religionen, wo man dieser Beobachter auf dieser Buchmesse war es, glaube ich, der meinte, ja, dass also alle Leute sich einig darüber waren, dass eine Ethik ja eigentlich ganz gut und hilfreich ist. Nur man möchte sich auf jeden Fall die Freiheit bewahren, jederzeit das tun zu können, was man möchte. Man möchte also nicht eine Ethik haben, die dann irgendwie einschränkt. Dass er irgendwie auch nur die leiseste Aufforderung verspürt, auf irgendwas verzichten zu müssen. Also, grundsätzlich gesagt, man hat die Freiheit, man möchte sich die Freiheit bewahren, jederzeit das zu tun, was einem gerade so in den Kopf, in den Sinn kommt. Keine Einschränkungen, keine Grenzen. Das ist irgendwie ganz, ich fand das ganz nett, weil es zeigt einfach auch einen Widerspruch, den ich glaube, wir alle auch ein bisschen kennen, wir selbst kennen. Es ist sehr menschlich. Auf der einen Seite so diese wunderbaren, inspirierenden Belehrungen, auch vielleicht im Zusammenhang mit ethischen Aspekten. Also die Vorstellung, eine Ethik zu leben, die also rein ist oder unbeeinträchtigt von irgendwelchen unheilsamen Gedanken, Gefühlen und vor allen Dingen Handlungen, ist eine wunderschöne Vorstellung. Ne? Und in unserem Leben zum Beispiel, ja, hier im Kloster, hat das eine ganz besondere Bewandtnis. Ne? Wir leben einen ziemlich, eigentlich vom, sagen wir mal, gesamtgesellschaftlich gesehen, einen ziemlich hohen ethischen Standard. Wir haben sogar viele, viele Regeln und klitzekleine Regeln, die uns da so richtig in Schach halten. Und es gibt auch natürlich immer wieder Mönche, ich weiß nicht, wie es bei den Nonnen ist, aber es gibt Mönche, die sich aufgrund dieses sich in Schach halten lassen, so der Ethik, dieser reinen Ethik, dann muss ihnen zu Kopf steigt. Sie denken, sie sind irgendwie was Besonderes oder vielleicht sogar was Besseres, weil sie so eine einwandfreie Ethik halten. Weil sie überhaupt keine Verfehlungen mehr, vor allen Dingen im Äußeren hatten, im Körper und Sprache mehr. Und nur ganz wenige minimale Sachen, dass sie vielleicht irgendwie Dinge tun, die im weltlichen Leben eigentlich überhaupt keine Rolle spielen, die nur im Klosterleben vielleicht verwerflich sind. Wie zum Beispiel am Nachmittag was zu essen. Das ist irgendwie eine Todsünde für uns. Ich merke das immer manchmal, wenn ich so in längerer Zeit im Kloster war und fahre mit dem Zug nach Bern oder Zürich und sehe dann jemanden am Nachmittag in so einem Butterbrot, weiß nicht. Das ist schrecklich. Was ist denn mit dem los? Ich bin ein Geil. Das ist die, ganz normal, ne? Jeder tut das. Nur wir haben irgendwie so diese Vorgabe, das eben nicht zu tun. Das ist noch nicht mal eigentlich eine ethische Angelegenheit, sondern eine Verzichtsangelegenheit, ne? Nachmittag nicht zu essen. Ich mache das hier auch. Aber auch da, ne? Man kann sich darauf, es gibt viel in den Klöstern, manche, die sich etwas darauf einbilden, wie asketisch sie sind, wie entsagend sie sind. Ne? Die essen dann nicht nur was, nichts am Nachmittag, sondern die essen dann auch nichts am Vormittag oder die essen nur ganz wenig. Und fühlen sich dann unwahrscheinlich asketisch und weltabgewandt, entsagend. Ne? Aber dieser Aspekt der Entsagung, auf die der Buddha hinweist, in diesem zweiten Pfadglied des achtfachen Pfades, es deutet eigentlich auf einen viel tieferen Aspekt in uns, also eine Entsagung all derjenigen Dinge, Aspekte in uns, die, könnte man sagen, schlicht und einfach von Egozentrik beherrscht werden. Auf den feinsten Spuren von Egoismus, egozentrischem Verhalten, selbstischem Verhalten, diesen Dingen zu entsagen, das ist so die Aufforderung oder die Empfehlung. Oder eben die Aussage, wenn das der Fall ist, wenn man dem entsagen kann, dann also von einer Motivation, einer Intention kommt, die nicht eben geprägt ist von selbstsüchtigen Verhalten, selbstischen Interessen, egozentrischen Interessen sogar, dann ist es die sogenannte rechte Einstellung, die rechte Haltung. Und das natürlich hört sich jetzt so schön an, aber es kann uns auch bisweilen ein bisschen unter Druck setzen, ne? Weil es dann auch in seinem Zusammenhang heißt, man soll auf jegliche Attitüde und Impulse im Zusammenhang mit dem Begehren verzichten. Ne? Nicht nur auf die Dinge verzichten, die jetzt vielleicht mit aggressiven oder ärgerlichen Impulsen zu tun haben, sondern auch auf diejenigen Impulse, die dem Begehren zugrunde liegen. Und dann kommen wir wieder an das Thema an, was ich eben beschrieb. Ne? Ja. Wir würden gerne so eine Ethik haben, aber wir würden immer noch gerne all das tun, was wir gerne tun, ohne dass uns dabei jemand im Weg steht. Und vielfach in der buddhistischen Geistesschulung versuchen viele Menschen dann, dem Begehren wirklich zu entsagen, ne? Also wirklich das Begehren loszuwerden. Weil ja, irgendwo klingt das ja ganz überzeugend. Ne? Begehren führt zu Leid, man kann das eigentlich immer wieder, vor allem intellektuell recht gut aufschlüsseln und nachvollziehen, vor allem das Haften am Begehren führt zu Leid, letztendlich, immer wieder. Das lässt sich sehr, sehr schnell rausfinden. Ich hoffe, ihr habt das auch schon rausgefunden in diesem Retreat, das Haften am Begehren eines angenehmen Zustands, in der Meditation zum Beispiel. Ne, wenn man daran festhängt, dann tut es weh, wenn dieser Zustand vergeht, simpel. Ganz einfach. Ne? Aber müssen wir deswegen jegliches Begehren aufgeben? Vor allen Dingen müssen wir das per Willensakt tun. Können wir das überhaupt per Willensakt tun? Oder wenn das vielleicht ein bisschen schwierig erscheint, wie können wir das tun? Ne? Wie können wir also mit den Strukturen des Begehrens und des Anhaftens in Kontakt treten, dass es also nicht von egozentrischen, egoischen Interessen und Motiven beeinflusst wird oder gesteuert wird. Und da sind dann meiner Meinung nach die beiden anderen Aspekte in der rechten Gesinnung sehr hilfreich. Das ist also die wohlwollende Haltung und die mitfühlende Haltung. Ja, das ist eigentlich etwas auf etwas zugehen. Das ist nicht von etwas zurückschrecken, weggehen, sich abschotten und sagen, nein, das darf nicht mehr sein, das will ich nicht, weil das ist ja letztendlich schmerzhaft. Und das ist ein Zugehen. Ne? Mit Wohlwollen und mit Mitgefühl geht man auf Erscheinungen, auf Erfahrungen zu. Und das sind natürlich zum Ersten die Erfahrungen, Erscheinungen in unserem eigenen Herzen. Ne? Wir sprechen jetzt noch nicht von der Begegnungswelt von anderen Menschen, obwohl das natürlich direkt miteinander in Verbindung steht. Aber wie begegnen wir den Erfahrungen, die in unserem Inneren entstehen, in unserem Herzen entstehen, den schwierigen Emotionen, den unablässigen Gedanken in der Meditation, den Zweifeln, die auftauchen, wenn wir also diesen unablässigen Gedanken mehr und mehr Glauben schenken, uns richtig kräftig was investieren und da etwas draus kreieren. Wie ist unsere Einstellung da? Und ich würde sagen, also, dass die Haltung, die ich auch eben ansprach in der kleinen geführten Meditation, wie Longpo Chajan Shah das lehrte, also diese Haltung des Metta, des Wohlwollens, gerade gegenüber den schwierigen Dingen, eine wirklich sehr wichtige Sache, sich das bewusst zu machen, was das bedeutet, ne? Wohlwollen zu haben für das, was schwierig ist. Ohne diesen berühmten Zuckerguss. Metta ist kein Zuckerguss. Ne? Das ist nicht der Puderzucker auf dem Weihnachtskuchen sozusagen. Sondern Metta ist eine Haltung, ne? Eine Haltung, eine Zuwendung, ein drauf auf Zugehen, sogar auf etwas, was wir nicht mögen. Ne? Wir mögen unseren Hass nicht, wir mögen unsere Eifersucht nicht, wir mögen unsere Gier nicht. Ganz bestimmt nicht, oder? Mag das jemand? Ich mag es nicht. Ich könnte sogar sagen, ich hasse es, wenn ich nicht buddhistischer Mönch wäre. Ja, aber ich habe immer wieder herausgefunden, immer wieder gesehen, immer wieder gespürt, dass ich also, wenn dieser, nicht unbedingt eine Art der Aversion, auch nur mit einer Zögerlichkeit und mit einer nicht sehen wollenden Haltung. Und das sind Automatismen, das sind Dinge, die geschehen manchmal einfach. Ne, darüber bin ich mir nicht unbedingt immer bewusst. Und ich glaube, das könnt ihr auch sehr schnell feststellen, dass viele der Haltungen, die den Eindrücken, die ihr erlebt, die auftreten, dass ihr das gar nicht, ihr habt gar nicht das Gefühl, dass ihr das tut, ne, dass ihr das macht. Es passiert einfach, ne? Plötzlich ist man drin oder ist es schon lange wieder vorbei, man ist schon wieder mit etwas anderem und erinnert sich, ah, ja, da war wieder der Widerstand gegenüber dem, was mir missfallen hatte, was ich nicht annehmen wollte oder konnte. Und schon bin ich wieder in zig Kapriolen und Turbulenzen reingefallen und habe also diese Klarheit auch, die vielleicht am Anfang noch da war, verloren. Es schleicht sich plötzlich so an uns ran und übernimmt den Geist, übernimmt das Herz und plötzlich sind wir wieder in einer Gewohnheit drin. Und das ist natürlich ein schwieriges Kapitel, ne? Dieser ganze Bereich der Vorlieben und Abneigungen, wie wir uns mit dem auf eine Art, wenn ich sage auseinandersetzen, wir sagen so gerne im Deutschen auseinandersetzen, das hört sich immer so kriegerisch an und nach ne, Debatte und heftiger Diskussion, ich erinnere mich dann eher an meine Studienzeit, wenn man sich auseinandersetzt mit einem Thema oder in einer Diskussion, dann ging es immer recht hitzig her. Aber ich meine das natürlich nicht so. Ich meine nicht, dass wir uns, ich würde eher sagen, dass wir uns zusammensetzen, ne? Nicht auseinandersetzen, sondern zusammensetzen mit den Dingen, die in unserem Innenleben passieren, die gerade schwierig sind, die eine Herausforderung sind. Es gibt da ein wunderschönes Gedicht, das ist eines meiner Lieblingsgedichte von einem, ich würde sagen, natürlich gesprochen von einem höchstwahrscheinlich erwachten Geist, einer der Zen-Patriarchen aus China, der sich mit diesem Thema beschäftigt, oder sagt, der große Weg ist Damit ist also der Weg des Dhamma gemeint. Ist nicht schwierig für diejenigen, die keine Präferenzen, also keine Vorlieben haben. Ja, und dann geht es sogar weiter und spricht sogar davon, wenn Liebe und Hass beide abwesend sind, dann wird alles klar und völlig unverkleidet. Dann ist der Geist völlig klar und nichts ist im Weg. Mach aber die kleinste Unterscheidung und dann heißt es schön, dann sind Himmel und Erde meilenweit, also unendlich weit voneinander entfernt. Und ich denke, wunderschön ausgedrückt. Ne? Und natürlich gleichzeitig enthält es auch einen hohen Anspruch. Ne? Einen sehr hohen Anspruch. Ne? Für uns bereit. Auch nur die kleinste Unterscheidung, ne? Die kleinste Vorliebe, die kleinste Abneigung. Und dann ist Himmel und Erde meilenweit voneinander entfernt. Und damit ist gemeint, wir sind in der Welt des Dualismus gelandet, der Zwiespältigkeit, des Fürs und Widers, der Abwehr oder des Heranziehens. Ne? Man muss mit solchen Sachen immer vorsichtig sein. Ich habe einmal so dieses Gedicht ganz vorgelesen am Ende eines Retreats und es wird dann eher eine Wirkung, die ich eigentlich nicht beabsichtigt hatte. Die Leute ein bisschen zu sehr überwältigt waren davon, auch von dem Anspruch, der manchmal solchen erhabenen Worten innewohnt. Aber das soll es ja nicht tun. Es soll uns ja eigentlich inspirieren und anspornen, dass wir uns diesen Bereich anschauen, ne? Diesen Bereich der Vorlieben und Abneigungen. Und mit Liebe und Hass ist natürlich nicht gemeint, dass wir nicht lieben sollen, dass wir vorsichtig sein sollen, der Liebe. Mit dem Hass müssen wir vorsichtig sein. Und mit der Liebe, so brauchen wir nicht unbedingt so furchtbar vorsichtig zu sein. Wenn es eben eine Liebe ist, die nicht basiert auf Begierde, ne? Auf Anhaftung. Also eine Liebe, die frei ist von egoischen Strukturen. Das ist auch wieder ein Anspruch, ne? Das kann man auch wieder unter Druck setzen. Ja, das hört sich schön an. Eine Liebe, die frei ist von, ne, egozentrischen Interessen. Aber wenn ich mich eigentlich angucke, ganz so frei ist das nicht. Ne? Ich lebe immer noch mit gewissen Hintergedanken, Hinterinteressen und, ne, so wie du mir, so ich dir vielleicht, ganz simpel gesagt. Aber sich einfach bewusst zu sein, ne, dass es die Richtung ist. Und viele, viele dieser Hinweise, die der Buddha gibt, oder auch solche erwachte Poeten sozusagen, sind eigentlich Richtungsweiser. Ne? Sondern das ist die Richtung, schau in die Richtung, orientier dich in dieser Richtung. Dann bist du auf dem richtigen Gleis. Es ist nicht damit gemeint, dass wir uns also davon, dass wir uns minderwertig fühlen, unvollständig, ne, unvollkommen fühlen und vor allem ständig im Vergleichsmuster verfallen, uns mit der Perfektion, dem perfekten Zustand vergleichen. Oder sehr ständig nur im Hoffen und Bangen sind. Ne? Ständig also unser Geist sich auf die Zukunft projiziert. Ja, bin ich denn nah, bin ich denn ran? Ne? Wie weit bin ich denn davon entfernt, wirklich frei zu sein von Gier, Hass und Unwissenheit? Wie weit bin ich, ne, von dieser edlen Haltung, also der rechten Gesinnung entfernt? Dem wirklichen Wohlwollen und das Mitgefühl in allen Situationen, allen Eindrücken, Inneren und Äußeren gegenüber zu manifestieren. Und dann eben die Entsagung, der Bereich der Entsagung, ne? Das Aufgeben jeglichen egozentrischen Impulses. Und das ist aber kein Befehl, keine Anordnung. Das ist auch wieder ein Fingerzeig, das ist die Richtung. Ne? Und uns das, was wir tun, was wir hier auch tun, ist, überhaupt erstmal ausfindig zu machen, was das ist, egozentrisch, egoische Impulse. Wo macht sich das bemerkbar? Wie fühlt sich das an? Wie manifestiert es sich zum Beispiel im Zusammenhang mit unserer gedanklichen Welt auch? Ne? Sehr viele unserer Gedanken, die in Hoffnung und Vergangenheit gehen, sind davon auch informiert, ne? Von egoischen Impulsen. Und sehr viele Gedanken, die sich um unsere Erlebnisse drehen, die wir hatten in der jüngeren Vergangenheit oder vielleicht sogar auch in der späteren und noch weiter zurück. Und das Retreat länger dauert, dann auf die abstrusesten Geschichten kommen, die, ne, von unserer Vergangenheit herrühren. Oder wir richten es auf die Zukunft. Der Geist, der immer wieder in der Zukunft orientiert ist und dort sich etwas erwünscht, erhofft oder vor etwas Angst hat. Und der Fingerzeig eben, der Richtungsweiser, den wir erhalten, in der Praxis jedenfalls, ist immer wieder diese Tendenzen zu bemerken, ohne Aversion darauf einzusteigen. Wir haben einfach diese Gewohnheiten und wir müssen wahrscheinlich noch eine gewisse Zeit damit leben. Wir werden ja nicht einfach los durch Kontrolle oder Willensentschluss, sondern wir kommen damit eigentlich besser zurecht, wenn wir dieses Zueinandersetzen praktizieren, ne? Mit diesem Wohlwollen, dieser mitfühlenden Haltung uns selbst begegnen. Denn wenn wir das tun, dann werden auch die Eindrücke präziser in unserem Gewahrsein, also das Sati, die Achtsamkeit wird klarer, wenn die Haltung stimmt, ne? Wenn wir das Zugeben praktizieren, anstatt das kontrollieren wollen, sich abschotten, weggehen oder im Extrem eben Verblendung, Moha, den Kopf in den Sand stecken. Das ist so ziemlich das Extremste, was man tun kann. Und dann offenbaren sich die Gesetzmäßigkeiten des Herzens, des Geistes von selbst, wenn wir das mit der rechten Haltung tun. Dann sind es nicht wir, die da ständig herumbasteln und fummeln an unseren inneren Prozessen, durchaus unter der Vorgabe und eines edlen Impulses und edler Absichten. Aber wir sind immer gefangen, ne? Wir sind immer gefangen in dieser dualistischen Struktur. Das ist dann, wenn Himmel und Erde so meilenweit voneinander entfernt sind. Es kommt einfach nicht zusammen. Ne? Wir sind immer nur im Kampf. Kampf ist jetzt stark ausgedrückt. Sagen wir einfach nur Zweifel oder Unsicherheit. Wir hoffen und bangen. Ne? Das ist so diese Welt der Spaltung. Wir sind nicht eins mit uns. Und darauf eben deuten diese Praxisqualitäten hin. Wir benutzen also vor allen Dingen hier in diesem Retreat diese Kraft des Gewahrseins. Immer wieder werdet ihr das hören, bis zum Erbrechen, hätte ich fast gesagt. Immer wieder wird darauf aufmerksam gemacht. Wir werden da nicht müde werden und nicht locker lassen, einfach weil es unwahrscheinlich wichtig ist und weil wir so furchtbar vergesslich sind, auf diese Instanz hinzuweisen. Die steht natürlich nicht isoliert da. Die steht in einem Zusammenhang. Sati steht in einem Zusammenhang. Wir haben in der formellen Lehre diese spirituellen Fähigkeiten. Ja, da haben wir die Satta, Virya, Sati, Samadhi und Panya. Das ist also das Vertrauen, die Energie, dann die Achtsamkeit, die Sammlung und die Weisheit. Und dann ist Bauch auf jeden Fall Satta, es braucht Vertrauen, oder sagen wir mal, einfach nur so ein starkes Anfanginteresse. Satta ist einfach ein starkes Interesse, ein Vertrauen, dass das möglich ist. Ja, dass zum Beispiel dieser Pfad der Achtsamkeit gebar ist, wenn man das nicht hat oder riesige Zweifel hat, dann würde ich davon abraten. Ja, es muss ein gewisses Maß an Vertrauen da sein, dass man diese Dinge, die damit im Zusammenhang stehen, auch anwenden kann, umsetzen kann. Und dass es sich für uns auch bewahrheitet und manifestiert, erkennbar ist, was die Auswirkungen sind, wenn Achtsamkeit funktioniert. Aber zunächst einmal, aus Satta ergibt sich eben der Impuls, etwas zu tun, das ist Virya, das ist Energie, wir sind bereit, überhaupt etwas zu investieren, sonst würdet ihr hier nicht sein, ihr würdet nicht eine Woche euch hier hinsetzen. Und euch ausschließlich mit eurer eigenen inneren Welt auseinandersetzen, wenn ihr nicht dieses, ne, wenigstens ein kleines bisschen Vertrauen hättet, ein kleines bisschen Zuversicht. Ja, das könnte was sein. Nur wenn diese Energie eben in der Praxis angeschaltet ist und wir dranbleiben können, wir sind durch diese Täler auch so die Anfangsmüdigkeit, die Trägheit, die Widerstände durch, dann können wir vielleicht erleben, wo die Achtsamkeit und die Bewusstseinsklarheit ein bisschen beständiger ist, ne? Kontinuierlicher ist. Nicht nur so dann und wann, heute mal und dann übermorgen oder nächste Woche, sondern ein bisschen Beständigkeit im Geist eintritt. Und wenn diese Beständigkeit da ist, dann kann sich natürlich auch der Geist sammeln. Ne? Dann entsteht Sammlung im Geist. Dann sind wir nicht mehr so hin und her gerissen von den Phänomenen, die auftreten, sowohl in der externen Welt als auch in unserer eigenen inneren Welt, sondern wir sind sehr bei uns. Ne? Wir sind sehr, nicht unbedingt absorbiert in ein Objekt, sondern wir sind einfach nur sehr gesammelt. Ne? Das Wort Sammlung sagt es sehr schön, wir sind gesammelt in uns selbst. Und wenn das da ist, dann, ne, der letzte Aspekt ist die Weisheit. Dann kann Panya, also Weisheit, wunderbar funktionieren, wenn diese Aspekte zusammenkommen. Dann können wir erkennen, ne, dann können wir klar sehen. Wir brauchen nichts zu konstruieren und fabrizieren. Wir sehen einfach, als würden wir aus dem Fenster schauen, in die Landschaft, ne, was da ist. Wir sehen die innere Landschaft klar vor Augen. Wir sehen unsere Muster, wir sehen unsere Tendenzen und wir sehen auch die Art und Weise, die dazu führt, dass diese Muster sich langsam lösen und nicht mehr so greifen, dass wir nicht mehr den Automatismen egoischen Verhaltens so ausgeliefert sind. Und dann, so sagt der Buddha so schön, wenn also diese Fähigkeiten wirklich angeschaltet sind, der Motor also brummt, ne? Wie früher diese alten, wie heißen diese Oldtimer, die man so ankurbeln musste. Ne? Das war ein gutes Bild für diese, vor allen Dingen auch das Ankurbeln von Achtsamkeit und Bewusstseinsklarheit. Es braucht ein bisschen Kurbeln, dann irgendwann brummt der Motor. Dann läuft das. Ne? Dann braucht man auch gar nicht mehr so viele Impulse setzen. Und man ist natürlich aus dem ganzen Bereich des skeptischen Zweifels heraus, also aus diesem berühmten Meditationshemmnis. Und da werden diese Fähigkeiten zu Kräften, der Buddha spricht dann von Kräften, Powers, ne, sind dann Dinge, die zu Kräften werden, die uns also zunehmend zur Erkenntnis führen und noch mehr Klarheit führen. Das wäre eigentlich für heute Abend für mich genug, für euch, einfach nur so ein bisschen zum Gedankenfutter oder auch Gemütsfutter. Lasst das noch ein bisschen sinken im Laufe des Abends und dann, ja, das ist praktisch mein kleines Angebot für euch heute Abend. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.